So, und jetzt möchte ich ganz herzlich Wawuschel begrüßen. Ich habe Ihren Talk auf der Gulasch-Programmiernacht gesehen. Ich
Oh
denke,
yeah.
viele von euch vielleicht auch. Es ist ein super spannendes Thema. Es geht um das Leben mit Borderline. Es geht um Katzenbilder. Und dieser Talk wird noch ein paar Inhalte bereithalten, die in dem Talk von der Gulasch-Programmiernacht noch nicht vorkommen konnten. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Viel Spaß!
Hi, vielen Dank für die Vorstellung. Zum Glück klappt die Technik jetzt ja doch noch. Genau, der Talk Mein Leben mit Borderline. Erstmal möchte ich sagen, als Disclaimer, dieser Talk enthält meine Sicht, Wissen und Erfahrung, ist also von einer Betroffenen. Ich habe die Borderline-Diagnose vor über 20 Jahren bekommen, hatte seitdem mehrere ambulante und stationäre Therapien. Ich habe weitere psychische Störungen. Heute geht es mir wirklich darum, euch die komplexe Persönlichkeitsstörung Borderline noch ein bisschen näher zu bringen und eine deutliche Vertiefung zum Talk auf der GPN. Aber wie auf der GPN gilt, psychologische Vollständigkeit und Korrektheit kann ich euch nicht anbieten. Ich bin Expertin für mich selbst sozusagen, das lernen wir in der Therapie, aber ich bin eben keine Fachfrau. Wichtig ist mir noch zu sagen, mir ist Gendern auch wichtig, korrekter Sprachgebrauch. Aufgrund dessen, dass es in der Psychologie tatsächlich aber noch die bescheuerte Unterscheidung zwischen Mann und Frau gibt, muss ich die teilweise so streng, so machen, wie es dort gemacht wird. Es tut mir wirklich leid. Ich finde es auch nicht gut. Zur Sprache. Der Talk ist auf Deutsch. Ich habe aber Schaubilder, Memes und so nur auf Englisch, weil irgendwie gibt es keine gute deutsche Forschung dazu, sodass man solche Schaubilder nicht finden würde. Genau. Jetzt sollte ich mich eigentlich vorstellen. Aber ein Diagnosekriterium von Borderline ist eine Störung der Identität, ein instabiles Selbstbild, kaum Selbstwahrnehmung. Das heißt, viele Borderliner haben das Problem, wenn du uns heute fragst, wer bin ich? Sage ich was anderes wie morgen? Vielleicht weiß ich es auch gar nicht, was ich sagen soll. Oder was macht mich aus? Wofür stehe ich? Borderline ist wirklich eine Identitätsachterbahn. Wir definieren uns ständig irgendwie anders. Und bin das wirklich ich, wie ich mich gerade beschreibe? Oder habe ich das übernommen? Ich habe ja gesagt, in dem Talk gehe ich auch auf das Stichwort Favorite Person ein. Jetzt gibt es eine Übung aus der Psychotherapie, aus der stationären Therapie. Wenn du dich fragst, wer du bist, frag doch mal deine Herzensmenschen, Freunde, Familie, wer bin ich? Wie würdest du mich beschreiben? Und das möchte ich euch auch mal mit auf den Weg gehen, jetzt so zum Jahresabschluss. Die Folien mit dem Hashtag Psychowarwuschel, die stelle ich euch auf Mastodon, falls ihr vielleicht auch einfach mal drüber nachdenken möchtet, ob ihr betroffen seid, ob ihr nicht betroffen seid. Ganz egal, ich finde es immer ganz gut, aber mal auch über sowas nachzudenken. Vor allem Freunde und Angehörige bitten, euch zu beschreiben, stärkt auch die Fähigkeit, positive Worte anzunehmen. Was sagen denn nun meine Herzensmenschen über mich? Complete and utter chaos. Das ist die beste Beschreibung, die ich über mich gehört habe. Oder auch, dich kann man nicht beschreiben, dich muss man erleben. Du bist wahrscheinlich einzigartig, unverwechselbar, dich kann man auch nicht kopieren. Okay, aber was wären denn jetzt so Fakten über mich? Ich bin Dr. Who-Fan. Ich poste jeden Tag einen Sonnenuntergang, auch wegen der Psyche. Ich habe sechs Katzen, die gerade auch irgendwie im Raum verteilt sind. Hoffentlich stören sie jetzt den Talk nicht. Ich poste jeden Tag ein Bild aus Miniatur Wunderland. Das war auch für die Psyche. Wenn wir nachher noch Zeit haben, könnt ihr mich gerne fragen, warum. Du bist die mit dem Staubsaugertick, Wawuschel. Ich hatte schon einen Talk darüber, dass ich Produktbeschreibungen für das Dschungelkaufhaus mache und immer wenn mir ein Staubsauger angeboten wird, muss ich den erklicken. Es macht den Mann wahnsinnig. Und ich bin Freizeitpark-Fan. Wichtig ist mir, und ich glaube, das kam jetzt auch schon durch, ich bin mehr als meine Psyche. Das lernen wir auch in der Psychotherapie. My personality disorder doesn't define who I am. My personality disorder explains parts of me. Was ich nicht bin, was niemand mit irgendeiner psychischen Diagnose ist. Ja, wir haben eine psychische Krankheit, welcher Art auch immer. Vielleicht seid ihr noch da? Vielleicht auch mehrere. Okay, das ist aber nicht meine Persönlichkeit. Ich sage zwar, ich bin Borderliner, oder man kann auch sagen, ich habe Borderline, das ist ein Unterschied, da gehe ich vielleicht bei dem nächsten Talk mal drauf ein, aber es ist nicht meine Identität, ich bin mehr als meine Psyche. Bin nicht durchgeknallt, verrückt. Also schon, aber nicht nur deswegen. Ich bin nicht gefährlich. Manchmal vielleicht. Ich schäme mich auch nicht für meine Persönlichkeit. Ich bin ich. Und vor allem, ganz wichtig, ich bin die gleiche Person, die ich war, bevor du erfahren hast, dass ich Borderline habe oder irgendeine andere psychische Erkrankung. Gerade bei Borderline ist es so, wir haben wahnsinnig Probleme zu vertrauen. Wir Wir sagen Menschen sehr, sehr spät, ich habe Borderline. Ihr merkt vielleicht, dass wir Verhalten, wir haben was vielleicht von der Norm abweicht. Aber die Tatsache, ich habe Borderline, erfahren andere Menschen sehr, sehr spät. Und deswegen, ich bin die gleiche Person wie gestern, bevor ich dir das gesagt habe. Ganz wichtig ist mir auch, meine Krankheit, meine psychische Störung ist keine Ausrede. Sie ist eine Erklärung. Also dem Unterschied Reason versus Excuse, also Ausrede versus Erklärung. Eine Ausrede, eine Entschuldigung ist immer so, ja, irgendwas ist so, kann ich nichts dran ändern. Es gibt keinen Fortschritt und ich bin selber nicht verantwortlich. Eine Erklärung, eine Reason ist, es gibt da einen Grund für mein Verhalten und ich selber kann was daran ändern. Das ist also ein anderes Ergebnis. Das eine hält mich zurück, das andere bringt mich weiter. Wir hatten die letzten Tage ein schönes Beispiel, der Mann und ich, der hatte ja meine Katzenklappe automatisiert, ist in der Balkontür. Diese Katzenklappe ist ständig zugefroren, weil Kondenswasser runtergelaufen ist. Eine Ausrede wäre jetzt zu sagen, ja, da läuft Kondenswasser runter, da kann ich nichts machen. Eine Erklärung, da läuft Kondenswasser runter, was kann ich selber an der Katzenklappe verhindern, damit es nicht mehr passiert, dass sie zufriert. Das ist wichtig. Borderline-psychische Erkrankungen sind keine Ausrede, sie sind eine Erklärung, mit der ich arbeiten kann. Weiteres Diagnosekriterium von Borderline ist chronische innere Leere und Langeweile. Stellt euch vor, dieses Kinderbuch hier, Who Am I, ist nur das Cover. Ihr findet nie raus, was da drin steht. Denn alle Seiten, wenn ihr das öffnet, sind weiß. Ihr wisst aber, dass da irgendwas stehen muss. Ihr seid ja der Text in diesem Buch. Das ist eure Identität. Ihr findet einfach nichts in diesem Buch. Das ist eine Beschreibung für innere Leere, die ich mir jetzt überlegt habe, weil es ist ein Symptom, was viele Borderliner haben, aber es ist unheimlich schwierig zu beschreiben. Diese innere Leere, ich will mich irgendwie spüren, führt zu dysfunktionalem Verhalten. So, ich hatte auf der GPN mehrere Metaphern für Borderline. Also Borderline ist wie Wildwasser-Rafting. Borderliner sitzt in einem Boot, das von einer Stromschnelle, von einem Wasserfall zum nächsten getrieben wird. Wir haben ständig die Gefahr, dass das Boot kippt, wir fallen und ertrinken. Oder auch Borderline ist die Achterbahn, wir sitzen in dieser Achterbahn, wir können nichts dran ändern, was passiert, wir sehen es auch gar nicht voraus. Und Borderliner sind wie Vulkane, wir sind ständig bedroht von einem Ausbruch, den wir selbst nicht vorhersehen, geschweige denn kontrollieren können. Und Angehörige beschreiben Borderliner oft als Naturgewalten. Wenn jetzt mal drüber nachdenkt, ist es auch also so ein Außen. Was passiert in diesem Boot? Was passiert in dieser Achterbahn? Wie ist die Technik dieser Achterbahn? Tatsächlich kann ich das auch nicht beschreiben, wegen dieser inneren Leere. So, zur Diagnostik von Borderline. Ich habe mir da mal zwei Sheets rausgesucht. Das eine ist von Adobe Stock, das fand ich einfach sehr anschaulich. Das andere ist von Spektrum. So, es war jetzt zu schnell, sorry. Es geht mir auch erstmal nur um die Optik. Was ist an solchen Sheets problematisch? Zum einen bedienen sie Vorurteile über Borderliner. Schaut euch das mal an, hier die einzelnen Bilder, die ich mir rausgesucht habe. Viele Menschen heutzutage suchen sich jetzt, ich möchte das über Borderline wissen, schauen dann nur solche Grafiken, solche Sheets an, lesen aber nicht mehr dazu. Wenn wir jetzt auf solche Sheets gucken, was ist da zu sehen? Was denkt der Stereotyp? Alle Borderliner sind weiblich. Ich weiß, sie trägen Rock und hat lange Haare. Wie gesagt, das ist nicht meine Meinung, aber ja, ich habe es ja schon erklärt. Und die andere Person wird mit Hose und kurzen Haaren dargestellt. Immer noch leider die landläufige Meinung, das ist ein Mann. Also Borderliner sind weiblich und die Männer sind also die Opfer. Toll, danke. Auf diese Vorurteile bin ich schon im ersten Teil des Talks eingegangen. Also sie stimmen nicht. Was auch nicht stimmt, dass sich alle Borderliner angeblich selbst verletzen, und zwar mit diesen riesengroßen Messern an den Armen. Nein, das stimmt nicht. Zum einen, das ist nur eine Form des selbstverletzenden Verhaltens. Zum anderen, es gibt 9 Diagnosekriterien, von denen mindestens 5 erfüllt sein müssen. Auch dieses selbstverletzende Verhalten ist eines von 9 Kriterien, was also nicht erfüllt sein muss. Weiteres Vorurteil, Borderliner sind impulsiv und gefährlich. Ist ja auch auf diesen Darstellungen hier so. Dann, bei LeserInnen entsteht der Eindruck, dass alle Betroffenen alle Symptome hätten oder diese Symptome die Diagnose ausmachen. Könnt ihr jetzt, wenn ihr euch diese Sheets anguckt, sehen, was muss da jetzt erfüllt sein? Erfüllen Borderliner alle Symptome? die hier abgebildet sind, nur eines. Was sind die Diagnosekriterien? Also ich selbst kann es nicht. Ich verstehe auch einiges auf dem Sheet von Adobe Stock nicht, also was Mental Therapist sein soll. Ich habe eine Idee, sage ich mal. Und habe ich jetzt Selbstkontrolle oder habe ich keine? Ja, keine Ahnung. Deswegen finde ich es unheimlich schwierig, sich an solchen Sheets was zur Borderline-Diagnostik genauer. Bitte keine Selbstdiagnose anhand solcher Sheets oder Zeitungsartikel. Zumal einzelne Symptome bei jedem Menschen mal zutreffen. Wenn ich auf dieses Sheet hier gucke, ich glaube, jeder hat mal Wutausbrüche, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es soll. Oder wenn ich mir angucke, wie dieses Paar auf diesem Sheet streitet, dann kann, glaube ich, auch irgendwie jeder Gesunde, also nicht Betroffene, verstehen, dass sie, als er rausgeht, Angst hat, dass es endgültig ist. Dann zur groben Selbsteinschätzung gibt es halbwegs seriöse Selbsttests im Internet. Wenn ihr euch nach diesem Talk fragt, ob ihr betroffen sein könntet, könntet ihr vielleicht mal Selbsttests im Internet machen zur groben Einschätzung. Zum Beispiel bei Psychotherapiepraxis.at oder IDR Labs, aber wirklich grobe Selbsteinschätzung. Warum? Schaut euch mal diese möglichen Ergebnisse an. Einfach nur so nach dem ersten Eindruck. Wie viele Borderline-Betroffene hat dieser Test denn wohl identifiziert? Schaut, dass ich euch jetzt nicht fragen kann, was ihr denkt. Oder wie lange ich es lassen soll. Also muss ich es nach meinem Gefühl machen. Wie viele Borderline-Betroffene? Es ist übrigens auch sehr verwirrend, dass wir hier 10 Diagnosekriterien haben. Erst nur ein Selbsttest hat eine Borderline identifiziert. Das zweite sieht ähnlich aus, kommt aber nicht auf ausreichend viele, ausreichend starke Kriterien. Ich habe selber nicht verstanden. Auf jeden Fall haben die hier 10 Kriterien. Ich weiß nicht genau, wie sie es unterscheiden, aber wichtig ist mir noch zu sagen, diese neuen Diagnosekriterien im DSM-5, die sind total oberflächlich und völlig diffus. Aber wichtig, Selbsttests ersetzen keine Diagnose durch fachkundige Psychiaterinnen, PsychologInnen. Deshalb bitte, wenn ihr denkt, dass ihr Borderline oder irgendeine andere psychische Störung haben könntet, geht zum Hausarzt, Hausärztin. Vielleicht habt ihr auch schon Psychologinnen, Psychiaterinnen im Freundes-, also, nein, die ihr zu denen Kontakt haben könnt. Geht dorthin, sagt, ich denke, ich könnte Borderline oder irgendeine andere psychische Erkrankung haben, erklärt die Gründe dafür. Dann werden weitere Schritte zur Diagnostik eingeleitet. So, sagen wir mal, ihr denkt das heute, geht morgen zum Hausarzt. Vielleicht Ende nächsten Jahres habt ihr dann eure Diagnose, wenn ihr eine habt. Wichtig ist mir, bitte denkt dran, auch wenn ihr dann diese Diagnose habt, ihr seid die gleiche Person wie vorher, auch vor euch selbst. Das Einzige, was sich ändert, ihr habt die Diagnose und könnt euch jetzt Hilfe oder Therapie suchen. Was gilt immer noch? My personality disorder doesn't define who I am. My personality disorder explains parts of me. So, im ersten Talk auf der GPN wollte ich schon auf die neuen Kriterien zur Diagnostik und die Symptome eingehen. Da war der Herr Wiener Opa, der Lehrer, mein Herold, und meinte, nein, Wawuschel, dein Talk ist so zu lang, das mache ich nicht. Ich habe ihn gekürzt. Nein, der ist immer noch zu lang, das mache ich nicht. Ja, warum war es ihm zu lang? Damit er euch mit Waffelkeksen in seine Talks locken kann. Heute darf ich aber drauf eingehen. 2 Diagnosekriterien hatten wir schon. Kommen wir zum dritten, Suizidalität, selbstverletzendes Verhalten. Keine Sorge, hier gehe ich nur ganz kurz drauf ein. Und zwar ist mir wichtig, dass ihr euch mal den Unterschied zwischen Suizidalität und Suizid bewusst macht. Gerade bei Borderline ist es so, dass es sehr oft zu Suizidalität kommt, weil wir überfordert sind mit uns selbst. Es gibt diesen Fluchtgedanken, ich will, dass diese ganzen Emotionen und Überforderungen aufhören. Und dann denkt man vielleicht, vielleicht wäre das ja ein Weg. Nein, es ist nie einer, aber wichtig ist, wenn wir das dann äußern, dann passiert es oft, hey, du suchst doch nur Aufmerksamkeit. Dieser Person gehen wir besser aus dem Weg. Alle sind irgendwie dann irritiert, genervt. Und ja, das ist ja gar kein Problem. Es ist nur Aufmerksamkeitssuche. Bitte, wenn euch jemand sagt, ich habe Suizidgedanken, es wäre besser, wenn ich nicht mehr da wäre, nehmt das ernst. Nicht erst danach. Wenn ein Suizid passiert ist, sagen alle, wie schlimm war das? Es gibt so oft vorher Warnzeichen. Bitte nehmt das ernst. Selbstschädigende Impulsivität ist ein weiteres Diagnosekriterium, also Impulsivität in mindestens 2 potenziell selbstschädigenden Bereichen. Ich habe ja jetzt schon gesagt, Borderline ist gleichzeitig Vulkan, Achterbahn, Rafting, also völliger Kontrollverlust. Auch Geduld haben wir Borderliner übrigens in der Regel auch nicht. Der Zugang zum inneren Affekt- und Impulskontrollraum ist uns nämlich einfach versperrt. Dann merken wir, dass irgendeine Handlung hilft, um ein bisschen das Gefühl zu haben, Kontrolle. Geld ausgeben, viel zu viel Geld ausgeben. Das typische Suchtverhalten, zu schnell fahren, Risikoverhalten. Das führt ganz schnell zu einem Suchtpotenzial. Weil das hilft, also mache ich es immer wieder. Es ist aber zu riskant, es ist gefährlich, ich sollte das lassen. So. In der Therapie ist das wirklich ein Problem, weil was hilft da? Ja, weniger selbstschädigende Alternativen suchen, sagt sich so leicht. Jetzt habe ich das Problem, ich habe gemerkt bei der Vorbereitung des Talks, ich treffe für mich selber auf Mauern, die ich nicht überwinden kann. Ich kann nicht wirklich gut individuell auf die Diagnosekriterien eingehen, weil ich habe es auch auf der GPN gesagt, Borderliner schützen sich mit vielen Mauern und Pumpguns. Also wir schießen dann auch aus der Distanz. Deshalb, es tut mir leid, ich kann nicht individueller auf die Diagnosekriterien eingehen. Ich habe aber alle im Talk. Wenn ihr euch für die Diagnosekriterien oder weitere Informationen zu Borderline interessiert, empfehle ich euch an dieser Stelle schon mal, eine geben wir auch noch ein, die Bücher Ich hasse dich, verlass mich nicht, das ist so der absolute Borderline-Klassiker, der auch in jeder stationären Therapie, in der ich war, empfohlen wurde, für Angehörige und für Betroffene selbst. Der Nachfolger war Zerrissen zwischen den Extremen und wichtig, denke ich, für viele Angehörige, die Kunst, mit einem Vulkan zu sprechen. Kreisman ist einer der führenden Borderline-Experten. Wie gesagt, diese Bücher werden eigentlich immer empfohlen. So. Aber nochmal zurück zu den Mauern um uns. Jeder von uns hat irgendwie verschiedene Rollen, die er spielt. Bei mir ist es, ich wurde ja vorhin auch so vorgestellt, eben jetzt halte ich diesen Talk, dann das war Wurschel der Katzen, das war Wurschel vom Mann, die war Wurschel Freundin. Persönlichkeitsanteile sind auch super Mauern. Ich lasse Menschen vielleicht nur den einen Teil von mir sehen, aber nie die anderen. Und bei Borderline kommt eben noch dazu, durch die Störung unserer Identität, heute bin ich nur die Katzenwurschel, morgen nur die Freundin. Es gibt dieses, alle Rollen gemeinsam, ist irgendwie schwierig bei Borderline. Mauern um uns können auch seine bewusste Außenwirkung. Da habe ich jetzt als Beispiel mal mein Mastodon-Bio. Und viele Menschen lasse ich teilnehmen, wenn ich durch meine generalisierte Angststörung aus dem Haus gehe. Da habe ich immer wirklich Panikattacken und dann mache ich eine Fotostory, um mich selber irgendwie zu fixieren und abzulenken, zu fokussieren. Wie es zu einzelnen Bildern kommt, welche Panik ich in dem Moment habe, zeige ich aber nicht. Das ist so eine bewusste Außenwirkung. Deshalb ist es auch gerade bei Borderline ist es so, dass viele immer denken, ich kenne die Person. Wahrscheinlich ist dem nicht so. Du kennst da nur eben irgendeine dieser Mauern. Die Mauern um uns sind fest und unverrückbar, denken wir Borderliner in der Regel. Also sie können unterschiedlich aussehen. Meistens sind es auch mehrere. Es sind Steinmauern, es sind Mauern, über die wir vielleicht drüber gucken können. Mauern mit Löchern mögen wir nicht so gerne, aber bunte Mauern. Bei mir zum Beispiel die Haare. So. Es sind viele, viele weitere Mauern. Es ist nie nur eine einzige Mauer. Diese Mauern sind individuell, sowohl die Anordnung, die konkrete Gestaltung, welche Mauern, es ist individuell. Wir Borderliner verteidigen unsere Mauern zudem noch mit Pumpguns und bei mir der Panzerkampfkatze. Warum diese Mauern? Borderline ist eine frühkindliche Störung der psychischen Entwicklung. Wenn ihr euch das Erikson-Entwicklungsmodell anguckt, diese Schritte gehen gesunde Menschen in ihrer psychischen Entwicklung. Bei Borderline ist es so, dass direkt die erste Stufe, die frühkindliche Entwicklung, Vertrauen gegen Misstrauen, Urvertrauen zu Problemen kommt. Und natürlich, wenn die unterste Stufe nicht funktioniert, funktionieren die anderen Stufen auch nicht. Betroffene von Borderline haben nicht entwickelt Urvertrauen, Resilienz und die Emotional Skin, das hatte ich auf der GPN auch schon. So, zu den Ursachen von Borderline. Das ist eine genetische Veranlagung. Borderline ist nicht vererbbar. Die Veranlagung zu Borderline, die Brain Abnormalities, aber schon. Bei Borderline konnte festgestellt werden, dass der Mandelkern, der zuständig ist für die Verarbeitung von Stress, Gefahren, Ängsten und Triggern, bei uns kleiner ist, aber hypersensibel. Auch gibt es Veränderungen am limbischen System, die verursachen Fehlsteuerungen, emotionale Reize und falsche Stressreaktionen. Also gesunde Menschen, nicht Borderline-Betroffene, haben in der Regel auf einer Skala von 0 bis 100, bei 0 ist man tot, bei 100 ist Vulkan explodiert, morgens beim Aufwachen eine Anspannung von so 30. Borderliner wachen mit mindestens 50, eher so 60 auf. Ihr könnt euch also vorstellen, es dauert nicht so lange, bis wir explodieren. Eine weitere Ursache, es wird als Ursache gehandelt, ich finde, es ist eher eine Erklärung, ob und wie Therapie wirkt, sind gleichzeitig auftretende psychische Erkrankungen. Also Beispiel bei mir, ich habe komorbide ADHS. Ja, super. Die beste Therapie für Borderline, meiner Meinung nach, ist ja diese DBT. Da gibt es die Achtsamkeitsübung, setz dich einfach mal 5 Minuten hin, beobachte die Umgebung, ohne zu werten. Mhm. Da ist ein Eichhörnchen, da auch. Das funktioniert nicht so gut. Dann Depressionen, vermeidende Persönlichkeitsstörungen führen dazu, dass wir nicht in Therapie gehen. Weitere Ursachen sind frühkindliche Traumata und Vernachlässigung, sodass Kinder keine sichere Bindung erfahren. Zum fehlenden Urvertrauen habe ich ein Beispiel aus Dr. Who für euch. Sagt Dr. Who zu einem Kind: You know when grown-ups tell you you're fine and you think they're probably lying to make you feel better, everything's going to be fine. Kinder haben vielleicht schon die Überlegung, doch gelogen, irgendwie ist das doch komisch. Aber sie gehen davon aus, dass die Bezugsperson trotzdem es alles irgendwie in Ordnung bringen wird. Das ist dieses Urvertrauen. Entschuldigung. Urvertrauen ist die emotionale Sicherheit, dass Bezugspersonen ehrlich und verlässlich sind, es irgendwie richten werden, dass alle anderen Menschen irgendwie einen Vertrauensvorschuss verdienen und dass zwischen der Welt und den eigenen Bedürfnissen im Grunde Übereinstimmung herrscht. Und das ist das auch Vertrauen, dass Abweichungen nur Ausnahmen sind. Also wenn jetzt meine Bezugsperson sagt, ich rufe dich heute um 18 Uhr an. Die Bezugsperson hat sich bis 19 Uhr nicht gemeldet. Tränen, Borderliner, viele Borderliner, gerne schon durch so Verlustangst, Panik und Vertrauen ist erschüttert. Kinder sagen, es ist nur eine Ausnahme. Es ist irgendwas dazwischen gekommen. Wir Borderliner vertrauen auch bei den engsten jahrelangen Angehörigen nicht. So typische Vertrauensübungen auch in der Therapie sind nicht möglich. Eine weitere Ursache oder eher ein Auslöser für Borderline sind Traumata. Erst möchte ich aber noch auf die fehlende, kaputte Resilienz eingehen. Resilienz ist die Widerstandskraft der Psyche, die aus mehreren Säulen besteht. Die psychischen Faktoren sind bei Borderline schon kaputt. Und es gibt auch physische Faktoren, nur wenn die psychischen Faktoren schon nicht stabil sind, dann können auch die physischen Faktoren nicht funktionieren. Dann kommt es bei vielen Borderlinern zu Essstörungen, zu Bewegungsmangel und gut, dass Schlaf ein Problem ist. Bei psychischen Erkrankungen ist, glaube ich, bekannt. Also resiliente Menschen haben die psychische Stärke, Schicksalsschläge und Traumata so zu verarbeiten, dass trotzdem Urvertrauen und psychische Stabilität erhalten bleiben. Viele Borderliner eben nicht, wenn dann so ein Trauma dazu kommt. Und alles Mögliche kann ja Traumata triggern. Geräusche, eine umfallende Flasche zum Beispiel. Oder Menschen, die an einem Trauma beteiligt waren. Oder Menschen, die denen nur ähnlich sind. Vielleicht trägt der Mensch eine grüne Jacke. Und Gedanken springen zu diesem Ereignis zurück. Dann Gerüche, die irgendwie vielleicht Weihnachtsplätzchengerüche, weil irgendwas an Weihnachten war. Orte sind auch mögliche Trigger für Traumata. Also entweder, dass ich den Ort tatsächlich nochmal irgendwie besuchen muss. Oder ein Haus, das einfach nur irgendwo steht und genauso aussieht wie dieses Haus. Oder es kann auch nur ein Dach so ähnlich sein. Dann Gefühle. Plötzlich fühle ich mich traurig, weiß nicht warum. Denke ich drüber nach. Okay. Situationen, dass das Trauma auf dem Heimweg passiert ist. Und dann wird jeder Heimweg das Leben lang einen daran erinnern. Auch wenn es ein ganz anderes Zuhause ist. Und ein echt fieser Trigger, muss ich ehrlich sagen, ist, dass verschiedene Traumata, Sachen in den Medien angesprochen werden. Das ist ja total sinnvoll, zum Beispiel Mobbing. Wenn du aber davon betroffen bist, und dann wirst du plötzlich davon angesprungen, ist es nicht mehr so lustig. Ich hatte das im Kino, als eine Werbung hatte, plötzlich Hasskommentare im Internet dabei. Und ich so, danke, warnt mich doch vor, dass ich rausgehen kann. Ja, genau. Sowas kann eben Traumata triggern und deswegen brauchen wir Borderliner-Mauern zum Selbstschutz. Wir haben weder Urvertrauen noch Resilienz, mit Traumata und Triggern umzugehen. Wir brauchen unsere Mauern. Am besten eine Festung oben auf dem Berg, 1000 Mauern um uns rum, die Panzerkampfkatze ausgerichtet, die Pumpgun ausgerichtet und kein Straßenzugang. Mauern sind allerdings, ich glaube, das kam jetzt auch schon so durch, Gefängnisse für uns selbst. Ich sitze in meiner Festung, sehe nur die Mauer, sehe aber nicht, dass dahinter vielleicht eine schöne Landschaft ist, die es sich lohnen würde zu entdecken. Wir Borderliner können in der Therapie lernen, die Festung um uns mit weniger starken Mauern zu schützen oder uns einfach im kontrollierten Rahmen schutzloser zu zeigen. Aber wir müssen diesen Weg sehen, denn jeder kann versuchen, meine Mauern einzureißen. Aber nur ich selbst kann es zulassen, nur ich selbst kann die Mauern abbauen. Kommen wir zum Thema Freunde. Freunde helfen uns, auch Borderlinern, Mauern abzubauen. Freundinnen sind wirklich wichtig. Es sind positive Erfahrungen mit anderen Menschen und natürlich ein Übungsfeld für andere Sozialkontakte. Aber Freundschaft mit Borderlinern ist eine Herausforderung für Freundinnen und auch für uns Betroffene selbst. Da komme ich jetzt genauer dazu. Ich habe diese Glühbirne hier gefunden von Neurodiversen, von der Seite, die sich mit Neurodiversen beschäftigt und fand es sehr passend. Bei Nicht-Betroffenen, also bei Nicht-Borderline-Betroffenen unterscheidet die Psychologie 5 Stufen von Freundschaft. Stranger Stage, lose Bekanntschaften, lose Freundschaften, enge Freundschaften und intime Freundschaften. Diese Stufen werden nacheinander durchlaufen, vom Fremden zum engen Freund oder es wird irgendwo abgebrochen oder irgendwo stehen geblieben, bewusst. Dieses Nacheinander ist gerade bei Borderline schwierig. Zum einen beobachten Menschen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, denken, ich kann Stufen überspringen. Nein. Zum anderen haben Borderline oft ein Nähe-Distanz-Problem. Da gehe ich jetzt gleich doch näher drauf ein. So. Wichtig ist mir, wir Borderliner kennen schon keine Stranger Stage. Habe ich jetzt übersprungen? Sorry, Moment. Die Stranger Stage bedeutet, die Existenz des der anderen ist uns nicht wirklich bewusst. Zum Beispiel eine Person, die jeden Tag mit euch in der Straßenbahn sitzt. Es würde jetzt nicht wirklich auffallen, wenn die fehlen. Begegnungen erfolgen zufällig, vielleicht einmal im Jahr bei gemeinsamen FreundInnen. Das Gefühl bei Nicht-Borderline-Betroffenen ist neutral. Es gibt keine Einstufung, Gefahr, keine Freund oder Feind. Fragt ihr euch schon, was ich mit Dr. Who will? Ich dachte mir, die Weeping Angels sind eigentlich ein sehr schönes Beispiel für Stranger Stage. Wenn jetzt dieser Talk ich euch sehen könnte, könnte ich euch fragen, kennt ihr die Weeping Angels? So hat der Mann mir gesagt, ich soll es euch kurz erklären. Die Weeping Angels sind einige Böse bei Doctor Who. Die bedrohen die Menschheit und auch den Doktor selbst. Diese Weeping Angels, die, wenn die einen berühren, schicken sie, töten sie, vereinfacht so. Berühren können sie, wenn sie nicht gesehen werden. Deshalb die Weeping Angels immer im Auge behalten, wie es der Doktor sagt. Don't even blink. Blink and you're dead. They are faster, faster than you could believe. Don't turn your back. Don't look away. And don't blink. Ich weiß, David Tennant kann das besser als ich. Es gibt später eine Folge, da läuft eine Freundin vom Doktor durch den Wald voller Weeping Angels. Es hat ein Funkgerät in der Hand, mit dem der Doktor ihr den Weg weist. Sie ist nämlich gerade blind. Ihr erinnert euch, wenn die Weeping Angels wüssten, dass sie blind ist, hätte sie ein großes Problem. Jetzt stellt euch vor, dieses Funkgerät wäre weg. Das ist Borderline. Borderline ist das Leben mit dem ständigen Gefühl, in Gefahr zu sein, immer Angst vor Triggern, vor dem Vulkan, im Rafting, auf der Achterbahn, als hilfloses Kleinkind, ohne Funkgerät, weil wir ja dieses Urvertrauen nicht haben. Deshalb kategorisieren wir unser Gehirn automatisch alles sofort in gut, böse, Freund, Feind. Da kommen wir tatsächlich auch selbst nicht dagegen an, weil wir es nicht merken. Borderliner kennen keine Stranger Stage. Wenn ich jetzt schon mal diesen Weeping Angels bin, eine Freundin von mir hatte das kürzlich, dass sie zuerst mal die Folge Blink geguckt hat und so, Frau Wuschel, zeigt mir bitte keine Engel mehr jetzt irgendwie die nächsten Wochen und so. Und ich glaube, das ging uns allen so, als wir Blink gesehen haben, wenn ihr es gesehen habt. Ich habe das bis heute, das Wohnmengegefühl bei Engelstatuen. Und das ist eigentlich ganz gut, um ein weiteres Diagnosekriterium von Borderline zu erklären. Vorübergehende, durch Belastung ausgelöste, paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative Symptome. Paranoia entsteht aus fehlendem Urvertrauen. Die meisten Borderliner denken immer, alle sind gegen mich, alle beobachten mich, um mir zu schaden. Wenn Leute so tun, als würden sie mich mögen, die tun doch nur so. Es kommt zu Mauern, kein Vertrauen und eben keine Stranger Stage. Dissoziationen finde ich sehr schwer zu beschreiben und auch zu greifen. Ich habe es mal probiert mit Körper, Denken und Psyche trennen sich. Eine einfache Form, die ihr, glaube ich, alle irgendwie schon mal erlebt habt, so mehr Gedanken verloren, irgendwas tun. Hä, wie kam jetzt plötzlich der Geldbeutel in den Kühlschrank? Das ist eine einfache und nicht auffällige Form. Bei Borderline kann das aber ständig passieren. Es kann auch sein, dass wir Tage und Wochen lang in so einem Déjà-vu leben. Wirklich alles, das Déjà-vu ist, nicht nur eine schwarze Katze. Es kann Depersonalisation kommen, das heißt, ich spüre gar nicht, das ist eine andere Person, die es gerade tut. Oder dass ich das Gefühl habe, das ist gar nicht meine Realität, die gerade passiert, weil ich bin wo ganz anders. So, kommen wir zurück zur Freundschaft. Dann die nächste Stufe bei Nicht-Betroffenen wäre die lose Bekanntschaft. Es gibt gelegentliche bewusste Interaktionen, zum Beispiel der Plausch in der Kantine, aber auf Smalltalk-Ebene oder im Internet Shitposting. Keine persönlichen Kontroversen oder emotionalen Themen. Wir Borderliner haben in der Regel kaum keine solchen Bekanntschaften, weil, wie es mein Therapeut einmal formuliert hat, Borderliner können kein zwischenmenschliches Karate. Dieses Smalltalk-Ebene halten können wir nicht. Wir haben zu viele Mamern und Pumpkins, das heißt auch eben im Internet, wir können kein Chatposting. Außerdem kommt dazu, dass die meisten Borderliner gar nicht fähig oder willens zu oberflächlichen Interaktionen sind, weil eben dieses ganz oder gar nicht Verhalten. Ich lasse euch das Zitat hier mal selber lesen, weil ich muss dringend was trinken. Ich weiß nicht, ob ihr durch seid. Ich gehe einfach weiter. Ich stelle euch das nochmal online. So ist es eben. Und das ist ganz oft ein Problem, da komme ich gleich noch dazu. Die nächste Stufe ist die lockere Freundschaft. Das sind dann schon geplante Interaktionen. Hey, wir sind auf dem Kongress, lass uns treffen. Gemeinsame Interessen. Ach, wir treffen uns im Freizeitpark. Und eine persönlichere Ebene. Anteilnahme an Herausforderungen und Erfolgen. Aber keine emotionale Bindung aneinander. Ratet. Nein, bei Borderline funktioniert das auch nicht wirklich gut. Denn typisch für diese Stufe von Freundschaft ist, einander ohne Masken und Mauern zu sehen. Nicht immer, nicht alles, aber immer mehr. Wir Borderliner haben, wie gesagt, davor Angst, Masken und Mauern fallen zu lassen, weil das bedeutet, schutzlos zu sein. Und wenn wir uns doch ohne Masken und Mauern zeigen, merken Menschen, dass Borderliner anstrengend sind. Ich glaube, ihr könnt euch das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wenn ihr überlegt, mit wem ihr euch in den letzten 2 Jahren bewusst treffen wolltet und die Maske abnehmen wolltet. Borderliner in Freundschaften, auch in lockeren Freundschaften. Freunde von Borderlinern, FreundInnen von Borderlinern leben uns gleichzeitig im Wildwasser-Rafting, auf dem Vulkan, als Vulkan, in der Achterbahn, mit dem Kleinkind, teils hinter diesen Mauern und werden immer wieder mit Pumpkins und der Panzerkampfkatze beschossen. Und da kommen wir nochmal zurück zu Smalltalk und Shitposting. Vielen Menschen, gerade heutzutage, ist das viel zu viel Arbeit und Investition in Sozialkontakte bei viel zu wenig Oberflächlichkeit. Heutzutage gibt es so viel Oberflächlichkeit, dass es eben auch, was halt sehr anstrengend für Borderline ist. Die nächste Stufe bei Nichtbetroffenen ist die enge Freundschaft. Es besteht eine persönliche und emotionale Bindung. Es wird über alles Mögliche gesprochen. Es werden auch Krisen miteinander, Krisen einzelner Personen, also der Freundschaft zusammen durchgestanden. Diese Art von Freundschaft besteht schon nur mit wenigen Menschen im Leben, weil es eine bewusste Entscheidung ist, wem vertraue ich mich an. Ihr Borderliner, könntet ihr jetzt vielleicht denken, sind in engen Freundschaften einfacher, weil, hey, ich habe jetzt so viele Stürme mit meinem Borderliner überstanden. Wir kennen einander doch wirklich gut. Das kann doch jetzt der ruhige Hafen der engen Freundschaft mit Borderlinern sein. Nein. Freundschaften, Beziehungen mit Borderlinern sind immer Arbeit und ja, lebenslang. Es macht uns auch keinen Spaß. Es gibt verschiedene Herausforderungen auf ein Diagnosekriterium, das Muster instabiler und intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen, das durch Spaltung, ich hasse dich, verlass mich nicht, geprägt ist. Bin ich schon im Teil 1 des Talks eingegangen. Dann eine weitere Herausforderung sind gegenseitige Grenzen, gegenseitige. Klar, jeder Mensch hat und braucht Grenzen aus Mental Health allein schon. Aber wir Borderliner verteidigen unsere Mauern oft zu aggressiv, zu scharf, reagieren zu krass auf eine Aussage wie, ich mache mir Sorgen um dich, weil sie vielleicht falsch formuliert wurde oder so. Und wenn Borderline-Grenzen gesetzt werden, verstehen wir die oft als Rückzug, als Strafe. Grenzen triggern die Verlustangst von Borderline. Ja. Das ist mir wichtig zu sagen, auch da gibt es die Möglichkeit, das zu lösen. Wichtig ist Kommunikation, gemeinsam individuelle Grenzen in dieser Freundschaft suchen, vereinbaren und Gründe erklären. Ich finde es immer ganz gut zu sagen, komm, wir nehmen uns so einen Sheet und sprechen darüber. Was sind unsere jeweiligen emotionalen Grenzen? Was sind Themen, über die wir nicht sprechen wollen? Vielleicht später mal, aber jetzt nicht. Was sind materielle Grenzen? Nein, ich möchte mit dir nicht drüber erklären, warum ich wofür Geld ausgebe. Zeit, Energie. Ich kann zu bestimmten Uhrzeiten nicht verfügbar sein. Nachts bin ich nicht erreichbar, weil. Und auch die mentalen Grenzen. Das ist meine Einstellung, mein Geschmack. Darüber diskutiere ich nicht. Akzeptiere das bitte. Körperliche Grenzen. Das habe ich jetzt eher nicht, aber ihr wisst ja, dass der Mann am Autist ist. Und bei Autisten ist es oft so mit dem Umarmen oder so. Das ist auch eine Grenze, die wir Freundinnen sehr früh klar machen. Genau. So, genau. Zu Grenzen. Und wichtig bei der Kommunikation über Grenzen, sieh das innere Kind uns Borderlinern bitte. Habe ich auch schon auf der GPN angesprochen. Was ich persönlich für eine Erfahrung gemacht habe, Online-Kontakt kann eine wunderbare Grenze sein. Wir haben Kontakt über Mail, Messenger, Chat, weil das gibt allein schon Mauern, die nicht durchbrochen werden. Und beide FreundInnen können die Identität kanalisieren. Was erzähle ich? Zeige ich Bilder? Zeige ich keine? Zwischen Uhrzeiten bin ich nicht verfügbar. Das gibt selbst schon Grenzen. Wichtig ist mir aber, Internet online darf nie der einzige Kommunikationsweg sein, weil wenn das wegbricht, gerade bei Borderline, ist es wegen der Verlustangst nicht mehr so lustig. Und die Identität sollte unbedingt gesichert sein. Klar, ich muss ja wissen, wem ich mich anvertraue. Dazu eine kurze Anekdote. Mein bester Freund wurde von meinem Psychologen sehr lange angezweifelt. Ich so, aber Herr Psychologe, ich kenne seine Identität. Ich weiß, wo er arbeitet, wo er wohnt. Ich weiß, was die Partnerin macht. Ich habe Fotos gesehen. Ich habe schon telefoniert. Wir hatten schon Videochat. Das reicht meinem Psychologen nicht. Aus nicht so ganz wirklich verständlichen Gründen. Ich so, okay, zu meinem Psychologen. Wir haben uns jetzt getroffen. Nee, irgendwie reicht mir trotzdem nicht. Ganz ehrlich, Leute, irgendwann ist die Identität ausreichend geprüft. Dann eine weitere Herausforderung bei Borderline ist das Oversharing. Das heißt, bei Autismus-Infodumping ist eine Gemeinsamkeit von Borderline-Autismus, also eigentlich überhaupt bei Neurodivergenz, viel zu viel über Themen erzählen, die uns beschäftigen. Bei Borderline ganz oft, wenn eine Beziehung schon sehr eng ist, um die Beziehung zu festigen, Handlungsanweisungen für mich geben, erklären wollen, was ist Borderline. Und auch Realitätsüberprüfung. Darauf komme ich später nochmal. Auch da hilft leider nur Grenzen setzen. Dann das innere Kind. Wir Borderliner haben ein sehr, sehr starkes, sehr wichtiges inneres Kind, auch wenn wir es selbst oft nicht wahrnehmen. Enge Freunde werden das innere Kind immer wieder erleben. Kraftvoll, im Streit, bei Trotzanfällen, bei Ängsten, aber auch positiv. Ich zumindest und auch sehr viele andere Borderliner, wir haben Kuscheltiere. Wir necken, wir spielen, wir raufen mit Freunden. Die Art der Kommunikation ist so, auch GIFs. Die Hobbys können dann schon durchaus kindisch verstanden werden, also Freizeitparks. Enge Freunde sollten die Sprache des inneren Kindes verstehen und idealerweise auch sprechen. Zu diesem Necken wollte ich nochmal kommen. Ich habe jeden Tag einen Post auf Mastodon. Nach 18 Jahren braucht Mensch keine Gründe, sich zu trennen. Die hat Mensch sowieso. Nach 22 Jahren Beziehung braucht Mensch Gründe, um zusammen zu bleiben. In diesem Talk möchte ich mal ganz speziell sagen, liebe dich, weil du weißt, dass dieses Necken mit jedweder anderen Person mein inneres Kind ist. Kein Flirten. Leute, ein 6 Jahre altes Kind flirtet nicht. Und auch kein Beleidigen. Die Leute, mit denen ich das mache, die wissen das. Es ist durchaus amüsant, irgendwie dann so komische Vorwürfe zu hören, dass es anders sei, aber nein. Der Mann weiß, dass das so ist. So, genau. Es gibt ein Sheet, das fand ich total süß, Autistic Love Languages. Neurodiverse Freund, ist es so, ich finde es eigentlich neurodivers. Parallel Play, also im gleichen Raum sind, aber was anderes machen. Das ist tatsächlich auch eine Bindungsübung und es stärkt diese Bindung, dieses Urvertrauen. Ich muss nicht das Gleiche machen. Wir können uns ganz anders beschäftigen. Wir können auch nur in der gleichen Wohnung sein. Dann Was auch bei Borderline sehr häufig ist, Unusual Gifts oder dieses Pinguine schenken sich ja Steine, ganz oft Penguin Pebbling. Infodumping, wie gesagt, dann Beer Hugs für Autismus, Unmasking, echten Freunden, neurodiversen Freunden am besten, kann ich mich so zeigen, wie ich wirklich bin. Ein Problem, Spoiler, nächster Talk, Autisten ganz oft haben das, ich möchte dir aktiv helfen mit Taten. Wir Borderliner haben ganz oft, wir brauchen aber kein aktives Helfen mit Taten. Da gehe ich auch gleich noch mehr drauf ein, aber wie gesagt, das wird mein nächsten Talk. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, was ist Neurodivergenz? Eine Gemeinsamkeit irgendwie aller meiner Herzensmenschen und mir. Und das wollte ich auf der GPN dann auch einen Talk einreichen damit. Und vor allem, damit der Waffelkeksmann dann nicht wieder jammert. Ich habe so viele Talks eingereicht und muss die alle halten. Ja, sorry, dann reicht nicht so viele Talks ein. Nochmal auf die Verlustangst wollte ich eingehen. Borderline ist Verlustangst. Ich kenne keinen Borderliner, der keine Verlustangst hat. Und zwar immer, ständig. Wir haben Angst, dass unsere Beziehungen enden. Egal, wie lange ich mit jemandem befreundet bin. Egal, was wir zusammen durchgemacht haben. Ganz ehrlich, es wird nur noch schlimmer, je enger ich jemanden an mich ranlasse. Wir Borderliner haben, wie gesagt, kein Urvertrauen. Das kann in Beziehungen entwickelt werden, aber auch das ist eben schwierig. Diese Verlustangst wollte ich euch jetzt mal im Alltag noch zeigen. Borderliner fragen sich ständig, bin ich der anderen Person wirklich wichtig? Auch wenn die andere Person das bestätigt. Ja, sie tut ja nur so. Wir warten ständig, dass die andere Person geht oder dass sonst irgendwas passiert. Ein Unfall. Wir brauchen die Bestätigung und wir werden es trotzdem hinterfragen. Und ja, es ist furchtbar anstrengend, auch für Borderliner selbst, weil du merkst, dein Gehirn macht da gerade Quatsch, aber du kommst da nicht raus. Und was sollen FreundInnen denn noch tun, um zu sagen, dass ich wichtig bin? Über Overthinking and Overanalyzing. Ihr habt keine Ahnung, was für eine Bedeutung plötzlich ein fehlender Punkt in einem Satz haben kann im Borderline-Modus. Und natürlich immer eine negative Bedeutung. Wie gesagt, es ist furchtbar anstrengend fürs Gehirn. Was gegen Verlustangst helfen kann, sind Routinen einzuführen. Das hat man ja auch bei Kindern. Ins Bett bringen, gute Nachtgeschichte vorlesen, ist eine Routine, die bei Kindern Urvertrauen stärkt. Und Routinen geben auch uns Struktur, Stabilität und Sicherheit und Orientierung. Sind auch bei Borderline die Grundlage davon, dass ein Vertrauen in Beziehungen entsteht. Problem ist, wir erleben etwas schneller als Routinen als unsere Angehörigen. Zum Beispiel, wenn mein bester Freund jeden Morgen um 9.15 Uhr schreibt, guten Morgen, Wawuschel. Um 9.30 Uhr ist an irgendeinem Tag die Nachricht nicht da. Dann drehe ich schon völlig durch im Borderline-Modus. Wo ist das? Ist was passiert? Oh Gott, was tue ich? Die Art der guten Nachtgrüße, das hatte ich auch schon auf der GPN angesprochen, dass meine beste Freundin und ich immer sagen, auf eine bestimmte Art gute Nacht zu sagen. Wenn es mal nicht kommt, wenn es anders geschrieben wird, ist es sofort, das triggert die Verlustangst. Wie gesagt, ich habe ja mehrere regelmäßige Tröts. Wenn die ausbleibt, wenn eine Freundin die liked täglich und das bleibt plötzlich aus, ist auch sofort, oh Gott, ist sauer auf mich, keine Ahnung, Verlustangst. Ich sage das absichtlich so, weil ich merke ja selber, es nervt mich ja selbst und andere Borderliner auch. Und das, ja. Oder wenn der Mann plötzlich kürzer oder länger arbeitet. Unangekündigte Abweichungen von Routinen sind ein wahnsinniger Trigger für Verlustangst. Deswegen bei allen Borderlinern wirklich, wenn ihr Borderliner habt und ihr habt Routinen, denkt bitte daran, da Abweichungen anzukündigen. Dann Ehrlichkeit gegenüber Borderlinern ist wichtig. Denn wir Borderliner durch dieses Overanalyzing, Overthinking bemerken auch nonverbale Zwischentöne und denken immer, dass die mit uns zu tun haben. Also auf die Frage, wie geht's dir, zu sagen, ja, gut. Wenn ich aber merke, irgendwas ist komisch, keine Ahnung, schlecht geschlafen, Kopfschmerzen, dann ist das für Borderliner eine Lüge. Und das Vertrauen vom Borderliner in die Freundschaft bekommt auch durch so eine kleine Lüge Risse. Und die Stabilität wankt, die Beziehung wird plötzlich wieder sehr viel instabiler. Deshalb, Freundschaft mit Borderlinern erfordert absolute Ehrlichkeit, auch über sowas. Keine noch so kleinen Smalltalk-Lügen und keine leeren Versprechen. Versprich einem Borderliner nur, was du wirklich halten kannst. Das klingt alles furchtbar anstrengend, wie gesagt, auch für uns selbst. Auch für mich selbst, wenn ich mir die Folien so angucke. Aber es sind eben die Symptome von Borderline. Und ganz ehrlich, Irgendwie liegt in diesem allen ja auch Stärken. Wir Borderliner haben Verlustangst. Die macht uns aber zu treuen, loyalen Seelen. Wenn ich Angst habe, eine andere Person zu verlieren, dass die geht, dann möchte ich ja auch nicht aus der Beziehung gehen. Wir Borderliner erkennen, welche Menschen vertrauenswürdig sind, weil wir selbst ja nicht vertrauen. Meine beste Freundin hat gesagt, Babuschel, Menschen, denen du 100% vertraust, haben das Zertifikat approved bei Babuschel. Denen kann ich auch vertrauen. Das fand ich eine Aussage, die mich wahnsinnig bewegt hat. Wenn wir gemeinsam aus der Symptomatik irgendwie aussteigen können und einen stabilen Punkt haben, sagt das ja auch viel über die Persönlichkeit von Freundinnen. Und mir ist immer wichtig zu sagen, als Freundin, mach dir das bewusst, was für eine Leistung das ist. Wie gesagt, Borderliner sind treue, loyale Seelen. Durch unsere Verlustangst gehen wir nicht aus einer Beziehung. Das heißt zwar, es wird Konflikte geben, aber Grenzen setzen zu lernen, Konflikte mit Borderlinern aushalten zu können, stärkt die Fähigkeit dazu in anderen Beziehungen, weil ihr wisst, dass wir Borderliner nicht gehen wollen. Und schwieriger als mit Borderlinern wird es, glaube ich, wirklich nicht. Dieses Oversharing heißt aber auch, wir nehmen viel mehr auf. Wir können, also wir haben ADHS, sehr gut zuhören, sind empathisch und offensichtlich auch sehr mitfühlend, weil wir gehen immer mit den Gefühlen, die der andere uns sagt, mit. Und vor allem, wir sind an dem authentischen Gegenüber interessiert, eben kein Smalltalk. Wir saugen regelrecht auf, was uns Freundinnen erzählen und wir merken uns das. Und ich finde es immer wichtig, ein inneres Kind zu haben bei allen Erwachsenen. Und mein inneres Kind weckt dein inneres Kind. Echte, enge Freunde, die alles das, was Borderline ist, durchmachen, täglich, die bereit sind, das immer wieder durchzumachen, die werden zum Teil der engsten Vertrauenspersonen. Ich möchte an der Stelle nur kurz sagen, auch die lockeren Freundschaften sind wichtig. Das sind ja auch ein Übungsfeld, es ist aushalten, dass es nicht weiter, nicht zurückgeht. Total wichtig. Aber die echten Freunde werden zum Sicherheitsnetz. Dank dieser Freunde sehen Borderliner bunt, nicht nur schwarz-weiß. Wir finden den Mut, in die Welt zu gehen und das Urvertrauen, dieses Tor zu öffnen, in die Welt zu gehen, statt nur dran zu rütteln. Das emotionale Sicherheitsnetz ist auch ein Skill. Freunde, denen wir wirklich vertrauen, mit denen wir über alles reden können, sind das emotionale Sicherheitsnetz. Das gilt übrigens auch bei Nicht-Borderline-Betroffenen. Ich habe hier die Bilder bewusst ausgewählt für mein emotionales Sicherheitsnetz. Ich weiß, ihr guckt alle zu und ich hoffe, ihr erkennt euch wieder. Die Vertrauenspersonen, noch wichtig zu sagen, müssen untereinander weder Kontakt haben noch befreundet sein. Das reicht völlig aus, dass ich, also ich, die Borderline-Betroffene, mit diesen Personen befreundet bin. Aber es sollte die Möglichkeit bestehen, zumindest zur Partnerin Kontakt aufzunehmen im Notfall. Sonst ist es ja eben kein Netz. Für Borderliner ist es auch wichtig, dass wir mit unseren Vertrauenspersonen über alle anderen reden können. Diese Realitätsüberprüfung. Wie gesagt, ich kann ja als Borderliner meinen eigenen Gefühlen und Emotionen, meiner Wahrnehmung nicht trauen. Deswegen ist es dann gut zu sagen, hör zu, Mensch mit den Katzen, ich habe Probleme mit Mensch mit den Ottern. Folgendes Problem ist aufgetreten. Meine Wahrnehmung ist so, hilf mir bitte, ist meine Wahrnehmung hier überträgt, was soll ich tun? Anders natürlich auch Mensch mit den Ottern, zum Mensch mit den Stehaufmännchen. Genau. Realitätsüberprüfung. Das Aufgabe des Sicherheitsnetzes ist eigentlich gar nicht so schlimm, glaube ich. Urvertrauen durch Stabilität geben, das kommt eben automatisch durch Freundschaft. Übungsfeld für Freundschaft sein, im alles durchzustehen, zusammen da zu sein, auch die positiven Sachen zusammen zu erleben. Realitätsüberprüfung und an aufgebaute Resilienz und Skills zu erinnern. Zum Beispiel zu sagen, so wie Christopher Robin zu Winnie Pooh, you are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. Was jetzt so kompliziert klingt, wenn ihr mal darüber nachdenkt, ist es das, was in Freundschaften irgendwie alle miteinander machen. Deswegen möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, auch so eine Folie, die ich auf Mastodon stelle. Wer gehört denn zu eurem emotionalen Sicherheitsnetz? An welche Menschen kannst du dich immer mit jeder Emotion, jedem Chaos in deinem Leben, in deiner Psyche wenden, weil du weißt, dass du nicht enttäuscht, verraten, verlassen wirst? Das sollte auf Gegenseitigkeit basieren, idealerweise. Und die Personen sollten das wissen. Das heißt, denk darüber nach mal, passt ja jetzt ganz gut auch zum Jahresende und spreche diese Personen vielleicht mal drauf an. Wichtig ist mir noch, enge Freundschaften verändern Borderliner. Weil, wie gesagt, diese Menschen, die lassen wir durch unsere Mauern durch. Die heilen uns ein Stück, weil sie uns Urvertrauen geben. Deshalb müssen wir nicht versprechen, echte, enge Freundinnen nicht aufzugeben. Wir können es nicht. Ungefähr so, wie es Winnie Pooh und Christopher Robin besprechen. Das soll ich auch mal alleine lesen, damit ich was trinken kann. Das ist das letzte Kapitel von Winnie Pooh. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schnell. Ansonsten das letzte Kapitel von Winnie Pooh. Die nächste Stufe von Freundschaft bei Nichtbetroffenen ist diese intime Freundschaft. Diese FreundInnen wissen alles voneinander. Ängste, Träume, Ziele, Trigger, Krankheit, Gesundheit ist alles. Krisen und gute Zeiten werden zusammen erlebt. Es entsteht tatsächlich sowas wie blindes Vertrauen. Das ist schon bei Nicht-Borderlinern selten. Und in der Psychologie ist auch umstritten, ob das gesund ist. Bei Borderline kann so eine enge Freundschaft zu dieser Favorite-Person-Relationship werden. Hatte ich auf der GPN gesagt, habe ich gerade erst gelesen. Fällt mir schwierig, mich mit zu beschäftigen. Seitdem ist viel passiert und ich habe mich damit beschäftigt. Und jetzt deswegen. Fangen wir mal bei der Verhaltensbiologie an. Imprinting, also Prägung. Es ist eine irreversible Form des Lernens. Die Reaktion auf einen Reiz, ein Verhalten und auch die Gewohnheiten werden unwiderruflich festgelegt. Grundsätzlich ist es wichtig und positiv für Entwicklung. Eine Ausnahme, die in der Wissenschaft auch anerkannt ist, ist das sogenannte Baby-Duck-Syndrom. Das erste Betriebssystem, mit dem ihr arbeitet, ist in der Regel das, mit dem ihr alle anderen vergleicht, in dem ihr alle anderen messt. Und deswegen ist es schwierig dann mit anderen Betriebssystemen. Twilight, da finde ich es nämlich sehr gut beschrieben, dass sowas auch toxisches Potenzial haben kann. Wenn ihr dieses Zitat hier mal anguckt, it's like gravity, your whole center shift. Suddenly it's not the earth holding you here. You would do anything, be anything she needs. A friend, a brother, a protector. Und dieses Fixierung auf die Person so sehr, dass ich alles mache will, was diese Person gerade braucht. Das ist aber auch für die andere Person nicht einfach, wenn ich jetzt weiterdenke, ja, hat sie denn eine Wahl? Schrieb Stephanie Meyer, warum sollte sie eine Wahl haben wollen? Sie hat doch alles. Es ist ein sehr toxisches Potenzial, diese Favorite-Person-Freundschaft. Favorite-Person eines Borderliners kann jeder sein, also Partner, Partnerin, Kinder, beste Freund, Freundin, Therapeutin, Mitpatientinnen, Haustiere, auch Promis. Das sagt schon, es muss keine gegenseitige Bindung bestehen, damit diese Favorite-Person-Relationship da auf diese Bindung aufploppt. Es ist in der Regel schon so. Und auch aus sehr vielen Gründen ist es sinnvoll und hilfreich. Denn die Favorite-Person prägt die Interessen, Meinungen, Vorliebe und auch Gefühlen des Borderliners. Plötzlich ist die Favorite-Person Zentrum und Filter der Welt. Dieses Baby-Duck-Syndrom mit ganz krasser Ausprägung von Favorite-Person sind: heute magst du noch Windows, dann lernst du die Favorite Person kennen, die ist absoluter Linux-Fan. Plötzlich verstehst du nicht mehr, was du an Linux gefunden hast, weil die Favorite Person prägt deine Welt. Und dazu kommt noch der Identitätsverlust bei Borderline, die Instabilität. Borderliner sehen und definieren sich oft nur als Teil dieser Freundschaft. So nach der Identität gefragt, das ist dann auch so erstaunlicherweise stabil. Ja, ich bin die Freundin von, der Freund von. Und was ist mit deiner Identität? Weg. Was eine Favorite-Person-Relationship nicht ist, auch das ist mir nochmal wichtig zu sagen, eine Favorite-Person-Relationship ist nicht romantisch, es ist weder Beziehung noch Affäre, ist auch keine Freundschaft. Favorite-Person-Relationship, dieser Borderline-Anteil, kann aus beidem entstehen, quasi drauf aufsetzen. Aber diese extreme Bindung, like Gravity, die kommt nicht von Gefühlen irgendeiner Art, sondern aus der Borderline-Symptomatik, die setzt sich da drauf. Das heißt aber auch, die Gegenseitigkeit der Bindung ist dann echt wichtig, auch therapeutisch so gesagt, denn es ist gut, wenn die andere Person damit umgehen kann. Sonst ist es schnell wirklich krankhaft und zwanghaft und dann raten Therapeuten auch zum Therapiebedarf und Kontaktabbruch. Nochmal auf dieses, die Favorite Person ist das Zentrum der Welt. Mit der Favorite Person ist es für Woody und Buzz mit Andy. Woody und Buzz sind ja die besten Freunde. Aber beide existieren nur, Für Andy. Wenn Andy ins Zimmer kommt, sind sie beide Andys Toys. Wenn Andy weg ist, trotzdem fragen sie sich trotzdem, wie geht es Andy? Wann kommt er wieder zurück? Und Pooh und Piglet ist es auch so mit Christopher Robin, dass Pooh immer sagt, ja, I'm a silly old bear. Auf Christopher Robin esse ich das immer bewusst. Und das ist auch in der Fortsetzung schön, wenn Christopher Robin erwachsen ist und er hat seine Freunde im Wald vergessen, dass sie dann alle irgendwie immer so am Schwimmen sind. C3PO und R2D2 ist kein so ein gutes Beispiel. Ich gucke kein Star Wars, aber man hat mir gesagt, weil die sind ja trotzdem, die können ja auch die Handlung komplett verändern und sind sich manchmal gar nicht mehr so bewusst, dass sie zu Luke gehören. So, nochmal auf die Risiken, das toxische Potenzial der Favorite Person. Wir Borderliner, wir merken, dass das nicht gesund ist, dass das über Freundschaft, Beziehung oder whatever hinausgeht, kommen aber oft nicht dagegen an. Das macht uns also selber auch wieder fertig. Dann, die Favorite Person ist so, die bekommt alle Symptome des Borderliners ab, aber im Extrem. Das führt natürlich zu Überforderungen. Das ist auch eine Herausforderung für Partnerinnen und das Sicherheitsnetz. Für das Sicherheitsnetz und Partnerin ist es eine Herausforderung, weil es das Gefühl entstehen kann, dem der Borderlinerin weniger zu bedeuten, weil Borderliner plötzlich alles stehen und liegen lassen, um für die Favorite Person da zu sein. Und Sicherheitsnetz und Partnerin müssen Konflikte mit der Favorite Person auffangen. Und davon wird es sehr viele geben, weil die Borderline-Symptomatik so extrem ist. Beim Partnerin kommt noch dazu, dass dann irgendwie, wenn Menschen mitbekommen, da ist eine Favorite-Person-Relationship da, verstehen das falsch. Und dann wenn, gibt es seltsame Interpretationen dieser Freundschaft, Beziehung und die nerven dann einfach nur. Wie gesagt, für die Favorite-Person ist es Überforderung. Sie erleben alle Borderline-Symptome im Extrem und ein Verantwortungsgefühl, das Zentrum und Filter der Welt für eine psychisch kranke Person zu sein. Ich meine, es ist ja schon anstrengend und eine Überforderung, manchmal Bezugsperson von einer Katze oder einem Hund zu sein. Und dann hast du die psychisch kranke Person, die nur auf dich fixiert ist, für die du also dich auch verantwortlich fühlst. Ja. Für uns Borderliner selbst, wir merken das, dass alle Symptome verstärkt sind. Es kommt zu einer emotionalen Abhängigkeit. Wie gesagt, die Identität, das bisschen Identität, was wir haben, geht dann noch verloren. Die Verlustangst ist noch viel extremer und dieses Overthinking and Overanalyzing. Ich habe es ja vorhin gesagt, dann ist plötzlich ein Punkt nicht da. Und dann triggert das die Verlustangst, dass ein Punkt fehlt. Ja, man kann einen Punkt durchaus auch mal verschludern. Und niemand kann einen Borderliner so sehr verletzen wie die Favorite Person, weil es eben dieses auf Beziehung oder Freundschaft aufgesetzte nicht mehr gesunde ist. Aber diese ganzen Abhängigkeiten führen auch dazu, dass ein Risiko der Co-Abhängigkeit besteht. Co-Abhängigkeit, dieses typische, möchte ich jetzt gerade nicht weiter erklären, aber sollte euch vielleicht was sagen. Dann der Verlust der Favorite Person. Es ist ja nicht so, dass in Twilight nur Jacob irgendwie auffällig ist, sondern wenn ihr euch das Zitat hier von Edward mal durchlest, damit ich was trinken kann. When you were gone, when the meteor had fallen over the horizon, everything went black. Nothing had changed, but my eyes were blinded by the light. I couldn't see the stars anymore. And there was no more reason for anything. Der Verlust der Favorite Person fühlt sich für uns Borderliner an, als ob wir selbst sterben würden. Klar, wir haben uns ja mit der Identität über die Favorite Person definiert und das bricht plötzlich weg. Und dieser Verlust fühlt sich an, als ob man nicht, als ob du nicht mehr atmen könntest. Die Luft ist weg und ein Teil von dir fehlt. Jetzt klingt es alles, als ob Favorite Person Relationships auf jeden Fall toxisch wären. Und ja, sie sind anstrengend für Borderliner selbst, Favorite Person und Sicherheitsnet. Und es ist alles andere als einfach, eine Favorite Person Relationship zu normalisieren. Weil gerade wir Borderliner dabei immer wieder in alte Verhaltensmuster fallen. Es wirkt wie ein Teufelskreis. Weil rauskommen aus der Borderline-Symptomatik ist nur mit Beharrlichkeit möglich. Ich hatte schon in Teil 1 des Talks das Zitat von der Begründerin der DBT, Marsha Lineham. The bottom line is that if you are in hell, the only way out is to go through a period of sustained misery. Misery is, of course, much better than hell, but it is painful nonetheless. By refusing to accept the misery that it takes to climb out of hell, you end up falling back into hell repeatedly. Only to have to start over and over again. Und ja, diese Beharrlichkeit, ich falle zurück, ich muss trotzdem weiterlernen. Das ist das, was wirkt. Immer wieder das Gleiche versuchen. Also nicht wie Einstein sagt, das ist dann kein Wahnsinn. Lösungsansätze für die Favored Person Relationship. Es muss kein Kontaktabbruch sein, auch wenn es für Außenstehende vielleicht wirkt, dass es wegen der Abhängigkeit die beste Idee ist. Aber es gibt auch tatsächlich Situationen oder Gründe, aus denen Kontaktabbruch keine Lösung ist. Wenn eben außerhalb dieser Borderline-Symptomatik eine gegenseitige gute Freundschaft mit Vertrauen, Respekt, Offenheit besteht, weshalb der gesunde Anteil des Borderliners und die Favorite Person nicht auf den gesunden Anteil des Borderliners und der Borderliner nicht auf die gesunden, auf die Favorite Person als Mensch, als Freundin verzichten möchten. Und wichtig ist dann aber auch immer, Konflikte lassen sich klären, entweder durch Kompromisse oder let's agree to disagree. Und gemeinsame Arbeit und Kommunikation muss möglich sein. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wie es funktionieren soll, eine Favorite Person zu haben, wenn die ein Promi ist und keine gemeinsame Beziehung steht, weil dann funktioniert es ja alles nicht. Ich weiß es nicht. Dann wichtig auch, dass Favorite Person, Borderline selbst und aber auch Sicherheitssets und Partnerinnen eine Entwicklung sehen in dieser Favorite Person Relationship, dass sie stabiler wird und dieses Favorite Person Anteil weggeht. Also, dass es eine realistische Hoffnung gibt, dass es besser wird. Und dann ist es nämlich Favorite Person, hold on, pain ends. Ein Zitat für das innere Kind. Listen to the muscles, child. Listen to the don'ts. Listen to the shouldn'ts, the impossible, the won'ts. Listen to the never haves, then listen close to me. Anything can happen, child. Anything can be. Auch so ein Zitat, was in der stationären Therapie auch aufgehängt ist. Aber mach dir bewusst, es kann Veränderungen geben, auch wenn es nicht so aussieht. Die Schmerzen können enden. Aber Lösungen für die Favorite Person Relationship und auch alle anderen Symptomatiken von Borderline erfordern immer die Bereitschaft zur gemeinsamen langen Arbeit von Borderlinern, Favorite Person und Sicherheitssatz und auch Partnerin. Wichtig ist tatsächlich in dem Fall der Favorite Person Relationship, die Beziehung als solche zu erkennen und zu benennen, um gemeinsam Symptomen vorbeugen zu können. Also im Sicherheitssatz mit der Realität zur Überprüfung, aber auch, dass ich weiß, dieses Overthinking kann kommen, extrem, dass ich darauf vorbereitet bin. Dann eine offene, ehrliche Kommunikation über Borderline und die Favorite Person Thematik zwischen Borderliner und Favorite Person. Idealerweise aber auch zwischen Favorite Person und einzelnen Personen im Sicherheitsnetz. Also diese Favorite Person Relationship ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, es sollte Kontakt zum Sicherheitsnetz bestehen. Dann Gespräche und Treffen mit Favorite Person und einzelnen Personen aus dem Sicherheitsnetz, Partner, Partnerin, ist auch wichtig. Wichtig ist mir nämlich nochmal zu sagen, die Favorite Person ist kein Sicherheitsnetz. Ein Sicherheitsnetz mit nur einem Menschen ist kein Netz. Das ist ein Seil. Und ein Seil, wenn das reißt, ist nicht gut. So, nochmal konkret Lösungsansätze zum Borderliner und Favorite Person. Radikale Akzeptanz. Wir uns wirklich bewusst machen, die Favorite Person Beziehung wird immer besonders sein. Für mich, aber auch für meine Favorite Person. Identitäten regelmäßig bewusst trennen. Ich bin ich, so beschreibt mich mein Sicherheitsnetz. Du bist du, so beschreibt dich dein Sicherheitsnetz. Ich sehe dich so, ich nehme wahr, das und dies sind deine Hobbys. Was siehst du denn bei mir? Und immer Kommunikation über Grenzen, über deine Einhaltung, über den Bruch von Grenzen. Okay, dann noch ein Diagnosekriterium von Borderline. Instabile Gefühlswelt, Stimmungsschwankungen. Wie es mein Mann sagt, wie ich es mache, ist es verkehrt, weil heute will ich dieses, morgen will ich jenes. Und sehr schön, ich hatte es im ersten Talk hatte ich gesagt, wer im Boot in Hochspannung versucht, sein Leben zu retten, der braucht niemanden, der über Technik plaudern will. Der braucht jemanden, der anpacken kann. Oft ist es aber auch so, wie hier Winnie Pooh zu Piglet sagt, ein Freund ist einfach jemand, wenn ich auf dem Boden liege, leg dich dazu und hör dir zum 100. Mal an, was gerade mein Problem ist. Ihr seht, das ist etwas widersprüchlich und das ist für Angehörige und auch für mich selbst als Borderliner nicht einfach rauszufinden, was ich gerade brauche. Denn es kommt noch dazu, Borderliner, das ist auch Ungeduld. Wir wollen alles jetzt sofort, nicht gleich, jetzt sofort. Habt ihr die Bombe bei dem Otter eigentlich gesehen? Deswegen finde ich auch dieser Otter das eine sehr gute Beschreibung. Das wird mein nächstes Tattoo, so ähnlich. Stimmungsschwankungen führen dann zu Chaos und im Kopf und Instabilität. Dann kommt immer aufgrund des fehlenden Urvertrauens die empfundene Ungewissheit, wie unser Umfeld morgen aussieht. Wir Borderliner haben Probleme mit der Vorausplanung, aber wenn ich nicht weiß, wie die Welt morgen aussieht, kann ich nicht planen. Wir wollen Lösungen jetzt sofort und ungeklärte Situationen aushalten, das ist Folter. Also nein, ich brauche eine Lösung, ich brauche eine Entscheidung, mit der ich irgendwie aber keine ungeklärten Situationen aushalten. Das ist natürlich eine Herausforderung für Angehörige und die Therapie, weil wir Borderliner versuchen auf ganz rational vorauszuplanen, um ein bisschen Stabilität für uns selber zu haben, für die Zukunft. Ja, aber an dem Tag, für den ich vorausgeplant habe, ist dann vielleicht meine Tagesform anders. Oder ich habe zu viel geplant, überfordere mich und es resultiert in noch mehr Borderline-Symptomatik. Diese Ungeduld ist auch echt nervig für die Therapie, weil Ungeduld mit Therapiefortschritten, es geht zu langsam. Ich will es jetzt aber gleich und nicht erst in einer Woche. Nein, jetzt. Das führt dann auch wieder zu diesem unangemessene, heftige Wut oder Schwierigkeiten, die Wut zu kontrollieren als Diagnosekriterium. Das Leben mit Borderlinern ist durchaus wie das Leben mit einem unkalkulierbaren Vulkan. Ich finde dieses Zitat hier total passend. The devil whispered, you're not strong enough to handle the storm. I replied, I am the storm. Wir Borderliner wirken auf FreundInnen, PartnerInnen, auf die unkalkulierbare Naturgewalten. Das Problem ist dann, es kommt zu einer Behandlung wie ein rohes Ei, um Ausbrüchen aus dem Weg zu gehen, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Das aber wiederum schadet allen Beteiligten. So können wir Borderliner wieder lernen, Konflikte mit dieser einzelnen Person, es kann immer nur um die einzelne Person zu gehen, auszuhalten, zu lösen, Grenzen einzuhalten und die andere Person ist überfordert. Der Umgang mit Konflikten, da wollte ich jetzt noch drauf eingehen. Wir haben noch Zeit, sehr gut. Freundschaft mit Borderliner wird immer mit den individuellen Symptomen. Keine zwei Borderliner sind gleich, allein schon, weil es mindestens 5 aus 9 Diagnosekriterien sein müssen. 5, 6, 7, 8 oder 9 von 9, die in unterschiedlicher Kombination dastehen können. Kein Borderliner ist gleich. Deswegen immer den Borderliner bitte individuell betrachten, mit den auch gleichzeitig auftretenden psychischen Erkrankungen, mit Konflikten und Herausforderungen. Umgang mit Konflikten mit Borderlinern funktioniert über Offenheit, über absehbare Herausforderungen. Wenn ich jetzt absehen kann als Freundin vom Borderliner, ich bin 3 Monate in Therapie, ich werde kein Smartphone haben, weil das ist tatsächlich in der stationären Therapie nicht sehr beliebt, irgendwie ins Internet zu gehen. Rechtzeitig darüber sprechen, wenn ich, sobald ich mich für die Therapie angemeldet habe, auch wenn die dann noch 6 Monate dauert, damit wir Lösungen finden können. Zum Beispiel, okay, du kannst dich da nicht melden. Vielleicht können wir im Voraus Postkarten planen, für jede Woche eine Postkarte, die du dann tatsächlich schon adressiert und frankiert in den Briefkasten wirfst. Dass man das gemeinsam bespricht, es kommt eine Herausforderung für die Verlustangst, wie gehen wir damit um? Und es erfordert auch vor allem von den Borderline-Betroffenen selbst auch Achtsamkeit für Overthinking und Overanalyzing. Bin ich jetzt gerade schon wieder dabei, die konkrete Formulierung zu hinterfragen? Bin ich jetzt gerade schon dabei zu hinterfragen, mit welcher Lautstärke der Mann in der Küche Gemüse schnibbelt? Kann auch daran liegen, dass das Gemüse schwerer, also hartnäckiger ist als so. Das innere Kind sollte bei Konflikten immer mit einbezogen werden. Es gibt in dem Leben mit einem Vulkanbuch als Vorschlag die Set-Kommunikation als Lösungsansatz. Set bedeutet Self-Statement of Support, Empathy und Truth. Set heißt die Betonung auf die persönliche Besorgnis um den Borderliner und den Wunsch, den individuellen Betroffenen zu unterstützen. Empathy heißt, es ist die Botschaft der Empathie mit Fokus auf das Erleben und die Gefühle des Borderliners. Ihr seht hier schon, es ist immer Fokus auf den Borderliner, weil es ist eben die einseitige Kommunikation mit dem Borderliner. Natürlich muss auch noch mehr dazu, weil es kann in dieser Beziehung, Freundschaft nicht nur um den Borderliner gehen, aber das ist Kommunikation mit Borderlinern. Truth bedeutet realistische Einschätzung der Situation und der möglichen Handlungen und Lösungen mit dem Wissen, das liegt in der Verantwortung des Borderliners, diese umzusetzen. Dann eine Ergänzung zu Set ist Up. Understanding und Perseverance. Understanding, informiert sein und Verständnis für die Borderline-Symptomatik. Also informieren. Wichtig, Verständnis bedeutet ja nicht, dass die andere Person Schuld erhält oder dass die Verantwortung verschoben wird. Aber klar, wenn ich nicht sehe, was ist die Erklärung für das Verhalten, kann ich auch als Angehöriger nicht dran arbeiten. Und Perseverance, jede Beziehung mit Borderlinern erfordert Beharrlichkeit. Erinnert ihr euch? It's like going through hell. Angehörige sollten auch verstehen, dass keines der Borderline-Symptome gegen sie persönlich gerichtet ist, sondern es ist ein Auswuchs von Borderline. Also auch die Spaltung. Jetzt zu Seth, zu möglichen Fehlern bei Seth. Wichtig ist, Kommunikation, die Seth nicht berücksichtigt, wird in der Regel mit Borderlinern scheitern und Konflikte werden eskalieren, wenn Seth falsch formuliert ist. Wichtig ist also, dass sich Angehörige bewusst machen, was sind typische Borderline-Reaktionen, wenn ich irgendwas in Seth falsch formuliert habe. Zum Beispiel ein S-Fehler wäre zu sagen, ja, das ist mir oder XY auch passiert. Und daraus entsteht dann, du interessierst dich ja nicht für mich, für meine konkrete Situation. Ein E-Fehler wäre, ich kenne das Gefühl. Ganz ehrlich, nein. Wenn du nicht auch Borderline betroffen bist, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass du dieses konkrete Gefühl des Borderlines in der konkreten Situation verstehen kannst. Vielleicht habe ich euch in diesem Talk auch schon deutlich machen können, warum. Und das führt dann zu, du willst mich ja gar nicht verstehen. Wenn solche Reaktionen auftreten, sollten die Angehörigen prüfen, wo Support und Empathy-Fehler passiert sind. Schon deutlich schwieriger sind T-Fehler, also Truth-Fehler, weil die oft darin bestehen, absehbare Herausforderungen nicht anzusprechen oder in zu harter Konfrontation zu gehen oder zu sagen, das hast du dir selbst eingebrockt. Oder auch darin zu sagen, zu überlegen, ja, gestern hat der Borderliner so reagiert. Also wäre es jetzt hier zu sagen, das ist Truth, gestern warst du so, ja, ich bin aber heute und wahrscheinlich habe ich heute irgendwie für mich selbst eine andere Identität. Bitte beim Borderliner immer das Jetzt berücksichtigen, auch wenn das wirklich schwierig ist. Die praktische Anwendung von Seth gibt es auch in der Kunst, mit einem Vulkan zu sprechen. Ich habe es deswegen nur ganz in Kürze. Wichtig ist, sich in der Kommunikation mit dem Borderliner eigentlich immer über Seth bewusst zu sein. Sowohl über Seth-orientierte Kommunikation, als auch über Borderline-typische Reaktionen, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Dann vor allem bewusst darüber sein, wenn Borderliner auf Probleme angesprochen werden. Es kann echt helfen, Aussagen im Kopf zu planen, wie ich einen Borderliner konfrontieren möchte, also wie ihr uns konfrontieren möchtet. Vielleicht auch die Kommunikation schriftlich zu machen. Zu sagen, so, ich habe hier was zu sagen, lies es dir durch, antworte mir erst in einer Stunde, vorher schaue ich auch nicht, was du sagst. Und immer dran denken, das Positive und Stärken und auch das Ding, was vielleicht täglich gleich ist, ohne dass der Borderliner das merkt. Dann, wichtig auch für Angehörige, ist Selbstreflexion, vor allem die eigene Anspannung. Wie gesagt, wenn du selbst auf 100 bist, dann kannst du nicht mehr helfen. Immer versuchen, ruhig und neutral zu bleiben. Ja, das ist einfacher gesagt als getan, ist mir auch klar. Empathy kann auch darin bestehen, wir zu sagen, so, wie lösen wir jetzt dieses Problem? Wie gehen wir jetzt damit um, dass du erst 6 Wochen des Klinikaufenthalts der anderen Person hast und nicht mehr weiter kannst? Was machen wir, um dich zu beschäftigen? Wie gesagt, True Statements, die Beziehung überhaupt sollten, auch wenn es wahnsinnig schwierig ist, in der Gegenwart stattfinden, bitte nicht vergangenheitsbezogen. Noch ganz wichtig zu sagen, die Ziele von Seth sind nicht, dass sich Sicherheitsnetzpartnerin und Favorite Person den Bedürfnissen des Borderliners anpassen, unterordnen oder dass unangemessenes Verhalten von uns Borderlinern akzeptiert wird. Wie ich schon im Teil 1 des Talks gesagt habe, akzeptiere meine Gefühle, nicht mein Verhalten. Ziel von Seth ist es, eine Beziehung zu schaffen, in der beidseitige Grenzen und Bedürfnisse definiert und eingehalten werden können, Konflikte reduziert werden, vermeiden werden wir sie nicht können, Probleme beidseitig kommuniziert werden und vor allem dieser Eiertanz endet, der der Beziehung wirklich und Freundschaft immer nur schadet. Also Ziel ist es, eine gesunde, stabile Beziehung zu schaffen. Und dann kann die Freundschaft in Borderline besonders sein, aber nicht mehr toxisch. Durch dieses Borderline sind treue Seelen, es sind echte Beziehungen mit Borderline stabiler und robuster als alle anderen gegen Borderline, gegen Psyche und Körper, gegen Angriffe. Und deshalb das beste Wachstum und Entwicklungsfeld für Borderline und für Betroffene und für Angehörige. Und, ich habe mal gesagt, es ist eine mentale und psychische Leistung von allen Beteiligten, eine stabile Borderline-Beziehung zu haben. Eine gesund gewordene Favorite-Person-Freundschaft, aber auch andere Freundschaften und Beziehungen mit Borderlinern können eine eigene Geheimsprache entwickeln durch dieses Overthinking. Dieses, wenn ein Trüb zu einer anderen Zeit geliked wird, das kann ja auch ein Zeichen sein, was andere nie merken werden. Gerade wegen der Zwischentöne und des Overanalyzing kann eine besondere Art von Kommunikation entstehen. Ich konnte das im Oktober im Real Life testen und sogar dort funktioniert das. Genau, jetzt habe ich noch ganz leicht überzogen. Ich hoffe, mein Talk hat euch Borderline, die Diagnostik und vor allem das Thema Freundschaft mit Borderline und Favorite Person ein bisschen näher gebracht. Habt ihr Fragen oder Feedback? Danke fürs Zuhören.
F.
Hallo, seid ihr noch da?
Ist irgendjemand von der Regie noch da?
Hörst du mich noch?
Ah, ja, ich höre dich noch.
Das ist gut, aber ich höre die Regie auch nicht mehr.
Hallo, ich fand den Talk super.
Dankeschön. Da draußen, Internet, hört ihr uns noch?
Ich glaube, du bist auch noch auf dem Stream. Ich weiß nicht, der ist verzögert, aber
dann.
Ich ping mal gerade jemanden an.
Hallo, reden wir jetzt mit niemandem mehr? Auch gut. Niemand wollte meinen Talk sehen.
Ja, willkommen zum Q&A. Es sind ein paar Fragen eingetrudelt, aber ich möchte natürlich zunächst mal nochmal ganz, ganz lieb Danke sagen, dass du diesen Talk gehalten hast, dass du ihn erweitert hast. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt und auch sehr viel, ja doch, Dinge, wo man auch dachte so, okay, ja, vielleicht bei der und der Person, vielleicht muss man da auch als Angehöriger nochmal ein bisschen überdenken, wirklich, wie man ja an Dinge herangeht oder wo man vielleicht dann doch auch selber noch mal ein bisschen mehr arbeiten kann, in welche Richtung. Es gibt noch Fragen vom Signal Angel. Zum einen gibt es die Frage, was eigentlich hilft. Also die Frage ist, wenn du eine Sache nennen könntest, die dir am meisten geholfen hat, Lebensqualität zu gewinnen, was wäre das? Helfen Medikamente am meisten? Oder ist es für dich eher so, dass konkrete Selbstmanagementstrategien, zum Beispiel verhaltenstherapeutische Ansätze, am meisten geholfen haben? Wenn ja, welche?
Soll ich die Frage wiederholen?
Ich glaube, die ist, ich glaube, das geht.
Okay, also ich würde sagen, am meisten hat mir tatsächlich geholfen, die DBT zu machen, soweit es eben ging. Wie gesagt, das war durch die anderen Symptomatiken nicht einfach, aber weil DBT, da lernen wir eben die verschiedenen Komponenten, Achtsamkeit, auch Sozialkontakte besser, Wahrnehmung nicht ganz so schnell zu explodieren, wie kann ich meine Anspannung runterhalten. Wenn ich eines nennen muss, würde ich sagen, die DBT, idealerweise stationär, dauert dann 12 bis 16 Wochen. Aber auch, sind zwei Sachen jetzt, das Sicherheitsnetz, dass ich mittlerweile so ein Sicherheitsnetz habe, was für mich da ist, was mit mir diese Stufen durchgeht. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass es deutlich im Mai noch deutlich schwieriger war mit einer Person, die ich im Talk drin hatte, dass dieses Sicherheitsnetz die Bereitschaft hat, da durchzugehen.
Das heißt, Medikamente spielen eigentlich gar nicht so die große Rolle, wenn ich das richtig verstanden habe.
Medikamente sind schwierig. Zum einen, weil die auf die einzelnen, auf die Hauptsymptome abgestellt werden müssen. Mhm. Dann sind Medikamente, Psychopharmaka, ja immer problematisch, weil sie auch die Nebenwirkungen haben können. Also dauerhaft das Nehmen ist schwierig und dann können es auch sein, also bei mir zum Beispiel mit dem, weil ich ADHS habe, es bringt mir am meisten, die ADHS-Medikamente zu nehmen. Es sind aber keine Borderline-Medikamente, aber sie helfen bei der Anspannung. Das ist so individuell, dass ich das nicht wirklich allgemeingültig sagen kann, wobei eben die DBT eigentlich allgemeingültig hilft, weil die auch individuell angepasst werden kann.
Mhm. Dankeschön. Eine andere Frage ist die Abgrenzung von verschiedenen Krankheiten. Die Person, die das geschrieben hat, hat ausgeführt, dass sie selber Schizophrenie hat und fragt, gibt es irgendeine tabellarische Auflistung, welche Krankheiten, beispielsweise Borderline, Autismus, Schizophrenie, posttraumatische Belastungsstörung oder ähnliche, mit Charaktereigenschaften verknüpft, weil zum Beispiel Overanalyzing oder das innere Kind dass die Person nur sehr wenigen Menschen preisgibt, hat sie halt wegen ihrer Schizophrenie-Diagnose auch. Und die Frage ist halt, gibt es da irgendwie so eine Gegenüberstellung, so mit Kreuzchen oder irgendwas, was da bei Borderline zutrifft, was bei Schizophrenie zutrifft oder so ähnlich?
Das sind wir wieder bei dem Punkt, würde ich sagen, ich bin mehr als meine psychische Erkrankung. Es ist gerade, es ist so individuell, welche Symptome du auch mit deiner Schizophrenie dann hast, dass es nicht möglich ist, das klar abzugrenzen. Ich kann auch nicht sagen, das kommt von meinem ADHS, das kommt von meinem Borderline. Das wird nie möglich sein, weil das ist ja nur eine Diagnose, die du brauchst, um in Therapie zu gehen. Aber wie deine Persönlichkeit aussieht, hängt davon nicht ab. Sorry.
Nee, es ist super, genau. Dann, du hast, also jetzt auch schon wieder wegen Therapie. Also glaubst du, man braucht als Borderliner ständig therapeutische Begleitung? Oder gibt es irgendwann den Punkt, wo man sagt, okay, man kommt jetzt so gut irgendwie mit seinen Symptomen oder mit seinem Borderline zurecht, dass der Therapeut nicht mehr unbedingt nötig ist, sondern man andere Mechanismen hat?
Ich glaube, das sage ich am besten mit meinem Psychologen. Ich hatte den Anfang des Jahres kontaktiert, das ist dringend. Ich habe selber sehr starke Symptomatik, auch mit gewissen Gedanken. Hilfe. Ja, kürzlich hat sie mir gesagt, ich frage mich, sie braucht noch einfach nur einmal ein Gespräch mit mir. Sie kommen noch jetzt wieder super alleine, klar, Wabuschel. Also sie hätten die Therapie wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Sie brauchten nur irgendwie diesen Anker. Es kann sein, dass diese Gespräche dann irgendwann zwischendrin wieder nötig werden. Aber dauerhaft ist es auch wieder so eine individuelle Frage. Wie gesagt, mein Psychologe war sehr irritiert, wie kurz ich ihn nur gebraucht habe. Es waren 3 Stunden oder so.
Also im Grunde auch so eine Art Sicherheitsnetz oder vielleicht auch nochmal jemand ganz externes, der sich aber mit dem Krankheitsbild auskennt.
Genau, der Stopp sagt. So. Aber das ist alles immer so individuell. Ihr stellt so Fragen, die kann ich nur sagen. Borderline ist eine Krankheit, mindestens 5 aus 9 Diagnosekriterien unterschiedlich kombiniert. Da gibt es keine allgemein gültig richtige Antwort. Therapie braucht jeder Borderliner meiner Meinung nach irgendwann mal und am besten die DBT. Aber wie lange? Schwierig.
Okay, danke schön. Dann habe ich noch eine Frage, die hast du eigentlich selber aufgeworfen. Warum postest du jeden Tag ein Bild aus dem Miniaturwunderland?
Das ist so, dass ich mit meiner besten Freundin im August im Miniaturwunderland, also in Hamburg war, im Urlaub. Und es war für mich ein Wahnsinnserlebnis. Zum einen wegen dem Sicherheitsnetz, Und zum anderen, der Mann und ich waren schon ganz oft im Miniaturwunderland. Und ich wurde immer nach einer Stunde, ich glaube, die meisten von euch kennen es im Miniaturwunderland, ich wurde immer nach einer Stunde oder so wahnsinnig, wegen dem ADHS, Überlastung, alles zu viel. Und ich hatte vorher schon angefangen, dass ich, wenn ich irgendwie überfordert bin, um mich zu fokussieren, ein Foto mache und das dann damals noch bei dem Vogelding poste, diese Wabuschelchen-Threads. Und ich habe gemerkt im Miniaturwunderland, wie gut mir das hilft, dass ich das jetzt mache. Irgendwie habe ich keinen Strom mehr, aber es sollte jetzt noch gehen. Wie gut es mir hilft, dass ich das mache, ohne mich daran zu erinnern, wie wichtig das ist, mache ich das weiterhin. Moment bitte. Technik, ich habe keinen Strom! Sorry,
die Technik solange ich Technik das.
Der sagt, er hat den Akkustand niedrig. Genau. Ich hoffe, das war jetzt eine verständliche Antwort. Der Laptop sagt, er hat keinen Strom, hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht. Sorry.
Genau. Im Grunde, weil es dich daran erinnert,
dass es dir gut tut. Um mich daran zu erinnern, dass diese Threads helfen, dass ich aus dem Haus gehen kann. Ich muss einfach nur diese Threads posten. Mache ich das seit August, um mich daran so stark zu sein. Und wenn er jetzt schon fragt, und den täglichen Sonnenuntergang mache ich, weil ich für mich vor 2,5 Jahren gesagt habe, ich möchte irgendeine tägliche Aufgabe, die mir aber Spaß macht, die nicht zu anstrengend für mich ist. Und jetzt schaue ich jeden Tag 5 Minuten, bevor es heißt Sonnenuntergang, mache ich ein Bild vom Sonnenuntergang, um mich für mich selber eine Aufgabe zu haben.
Wunderschön. Guckst du dir dann auch selber nochmal an oder geht es dir mehr um dieses Boostes und das ist das Wichtigste?
Zum einen, ich schaue es mir selber an, aber zum anderen, während ich das Bild poste, mache ich mir auch die Situation bewusst. Das ist ja auch eine Achtsamkeitsübung. Ich sehe jetzt einfach nur aus dem Fenster Sonnenuntergang, sondern ich mache ein Foto davon und während ich das poste, ist es mir bewusst. Es ist tatsächlich eine Achtsamkeitsübung, weil ich mich 1-2 Minuten damit beschäftige und ich schaue es mir auch nochmal an später, um zu wissen, wie es mir in der Situation ging.
Es gibt noch eine Sache aus dem Chat. Das ist aber keine Frage. Aber ich denke, es ist vielleicht trotzdem ganz wichtig. Es ist einfach Feedback. Und zwar ein ganz, ganz großes Dankeschön für den Vortrag. Und es war ein toller Talk und sehr, sehr viel gelernt.
Ich danke euch, dass ich den Talk halten durfte.
Ja, das ist irre. Also wenn ich das mal einfach selber sagen darf, dass ich das wahnsinnig, wahnsinnig stark von dir finde. Du hast gesagt, du hast eine Angststörung und dein inneres Kind braucht Ruhe. Und dann machst du das hier. Ich habe echt heilen Respekt vor dir. Dankeschön. Danke.